habe ich noch einen Bibelvers. Das ist eigentlich ein relativ unbekannter Bibelvers, aber er hat trotzdem eine ganz interessante Aussage mit dabei. Das ist 1. Korinther 12, 13. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist die Aussage. Wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Und das Wort getränkt ist um das, was geht. Weil was macht man, wenn man etwas tränkt? Dann tränkt man das mit einer Flüssigkeit in der Regel. Ne? Dann wird das Teil, der Stoff oder der Schwamm oder die Erde im Blumentopf mit Wasser getränkt und es saugt sich voll. Und so verwendet der Paulus dieses Wort, was um den Heiligen Geist geht. So sind wir mit einem Geist, mit dem Heiligen Geist getränkt. Die Bibel spricht auch von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also es wird immer, fast nicht immer, aber sehr oft, der Geist in der Form einer Flüssigkeit beschrieben. Weil irgendeine Taube zum Beispiel, weil so oft gemacht wird, eine Taube gießt man nicht aus. Eine Taube fliegt daher. Und bei Jesus war es halt wie eine Taube. Also es war nicht eine Taube, so wie es die Kirche darstellt, sondern der Heilige Geist kam wie eine Taube dahergeflogen und ist auf Jesus gekommen. Bei der ersten Ausgießung, bei den Jüngern im Obergemach, da waren es dann Feuerzungen und ein richtiges Brausen. Aber ansonsten wird immer wieder auch von der Ausgießung des Heiligen Geistes gesprochen. Und wenn sich der Blumentopf voll saugt, wenn er getränkt wird, dann wird auch da Wasser hineingegossen. Also kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 2,33 oder 10,45. Da wird von der Ausgießung des Geistes gesprochen. Und du musst natürlich auch wissen, du bist nicht mit Heiligen Geist betröpfelt worden, sondern getränkt. Wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das heißt, alle mit dem gleichen Geist, mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Geist getränkt worden. Und Titus 3,6 bestätigt das ganze Ding noch einmal mit der Ausgießung. Und da ist es so schön dargestellt. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen. Und er hat ihn nicht bloß ein bisschen ausgegossen, sondern Gott hat den Heiligen Geist durch Jesus Christus reichlich über uns ausgegossen. Also nicht bloß ein bisschen an Heiligen Geist, und alle haben bloß ein bisschen an Heiligen Geist. Nein, Gott hat den Heiligen Geist reichlich ausgegossen. Das musst du wissen. Und wenn du merkst, es ist zu wenig in deinem Leben, dann melde dich einmal beim Herrn an und sag, Herr, ich brauche reichlich Heiligen Geist. Ich will neu gefüllt werden. Auch das ist nicht verkehrt, nicht? Dass man meint, wie auch manche sagen, einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt, ist genug. Du kannst immer wieder erfüllt werden mit Heiligen Geist. Das ist wie ein Blumentopf, der muss auch immer wieder gegossen werden, weil sonst wird die Erde trocken und die Blume, die verwelkt. So, auch wir werden immer wieder neu begossen, getränkt mit dem Geist Gottes, wenn wir uns natürlich auch dementsprechend danach richten und ausstrecken. Die Blume im Topf, die schreit auch nach Wasser, wenn die Blätter nach unten hängen. Und so auch wir, neue Erfüllung, neu getränkt mit Heiligen Geist, ist nie verkehrt. Jesus hat diese Sache mit dem Heiligen Geist auch einmal beschrieben und sagt in Johannes 7, 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Dann wurde Jesus verherrlicht und dann kam der Geist. Das ist Fakt, das ist eine vollbrachte Tatsache. Der Geist ist unterm Strich ausgegossen. Und so können alle die, die glauben, den Geist auch empfangen. Durch den Glauben natürlich. Und dann sagt Jesus, aus demjenigen, seinem Leibe, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also wieder die Form von einer Flüssigkeit. In dem Fall ist es Wasser. Und er sagt nicht bloß Rinnsale, sondern Ströme lebendigen Wassers sollen aus deinem Leibe fließen, unter der Voraussetzung, dass du natürlich getränkt bist mit Heiligen Geist. Wenn man den Stoff oder den Schwamm, der getränkt ist, zusammendrückt, dann kommt es wieder raus, was er zuerst aufgesaugt hat, mit dem, was er getränkt wurde. Und so sollen wir auch lernen, dass wir diesen Geist, dieses lebendige Wasser, mit dem wir getränkt wurden, aus unserem Leib auch wieder rausfließen lassen. Dass wir uns letztendlich ausbringen und Ströme lebendigen Wassers rausfließen, zum Beispiel, wenn wir jemanden die Hände auflegen. Oder wenn uns jemand im Glauben berührt, so wie es bei Jesus war, und er merkte, hoppla, Kraft ging von ihm aus. Und es ist nicht so relevant, ob sich das jetzt nennt Ströme lebendigen Wassers oder ob Kraft von ihm ausgegangen ist. Unterm Strich ist der Geist, ja, der fließt, aber es fließt da nicht ein Wasser daher. Es fließt der Geist, und das Wasser ist halt das Bild, mit dem man den Geist in dem Sinn dann beschreibt. Also wenn man dich drückt, dann soll diese Kraft des Geistes aus dir fließen, unter der Voraussetzung, dass da was drin ist. Apostelgeschichte 19, 11 und 12 sagt uns: Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Also aus dem Paulus ist Kraft gekommen. Die war da drin in dem Mann. Und er konnte sie fließen lassen. Und der nächste Vers: Sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Der gute Mann war so voll getränkt von dem Geist Gottes, dass sich sogar seine Kleider, seine Schweißtücher mit derselben Kraft vollgesaugt haben. Wie gesagt, wenn das aus allen Poren rausdrückt, dann ist das Nächste, das ist die Kleidung, die du anhast, die sich vollsaugt. Und das ist sehr interessant, dass das überhaupt geht. Aber es steht so da, und wir haben es auch öfter schon erlebt, diese Tücher, auf die gebetet wurde, die mit Geist getränkt wurden, haben diese Kraft gespeichert, und wenn jemand sie im Glauben berührt hat, ist diese Kraft wieder aus dem Tuch herausgegangen und hat den Menschen geheilt. Und hier heißt es sogar, böse Geister sind ausgefahren, weil so eine Kraft war in diesen Schweißtüchern oder in seinen Kleidungsstücken. Warum war das nicht von allen Personen? Weil halt nicht alle so voll getränkt waren. Aber es sollten voll Geistes sein. Da fordert uns die Bibel immer wieder auf: Werdet voll Heiligen Geistes. Umso mehr, dass du gefüllt bist mit Heiligen Geist, umso mehr wird auch Kraft wieder herausfließen. Oder eben diese Ströme lebendigen Wassers. Wie gesagt, die Form ist weniger wichtig. Bei Jesus war der Heilige Geist eine Taube. Jesus sprach auch einmal vom Heiligen Geist, der ist wie ein Wind oder eine Brise. Bei den Aposteln waren es Feuerzungen und ein Brausen aus dem Himmel. Das lebendige Wasser, das wir gerade schon gehört haben, ist auch ein Bild vom Heiligen Geist. Und dann gibt es noch ein Bild, und das ist das Öl, das Salböl oder auch die Salbung genannt. Das ist wieder einmal eine Flüssigkeit, mit der man manche Dinge tränken kann. Jakobus zum Beispiel, der nennt es eben mit Ölsalben. Lese ich auch mal vor, Jakobus 5, 14 und 15. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Einen Kranken soll man mit Öl salben. Die Kirche hat eine Krankensalbung draus gemacht, den darf man jetzt mit Öl salben und dann stirbt er vielleicht eh bald. Das ist ganz der verkehrte Ansatz. Wenn man mit Öl salben und das Gebet des Glaubens sprechen und der Heilige Geist praktisch dieses Öl ist, dann wird der Kranke auch gesund. Und nicht Krankensalbung oder letzte Ölung. Das ist falsch gedacht. Und es ist auch nicht das Öl, das den Kranken heilt, sondern der Glaube letztendlich, der im Gebet ausgedrückt wird. Und das Öl, das Salben mit Öl, ist dem Glauben eine Stütze, eine Hilfe. Das Öl selber bewirkt gar nichts, und es ist auch egal, was das jetzt für ein Öl ist. Manche meinen, das müsste ein bestimmtes Öl sein. Nein, selbst dieses besondere Öl hat keine heilende Kraft in dem Sinn in sich, oder zumindest keine wunderwirkende Kraft. Also es ist der Geist, und dieses Öl dieses Salböl ist halt ein Bild wieder für den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Bei Jesus heißt es nämlich auch, dass er gesalbt wurde. Das ist Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Also auch eine Salbung mit Öl, mit Heiligen Geist unterm Strich. Der Heilige Geist ist die Kraft, ist Gottes Kraft, ist geistliche Kraft. Nicht das Öl und auch nicht das Wasser und auch nicht sonst irgendwas, sondern es ist immer der Geist. Und das alles andere sind Bildersprachen, um den Heiligen Geist einen Ausdruck zu verleihen. Jesus von Nazareth, Apostelgeschichte 10, 38, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also mit Heiligen Geist und mit Kraft ist er eigentlich doppelt gemoppelt, weil die Kraft ist der Heilige Geist. Also man kann nicht jetzt mit Heiligen Geist gesalbt sein und keine Kraft haben. Das geht nicht. Gott hat Jesus mit Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes gesalbt. Und da hat er die Menschen geheilt und da hat er dadurch die Teufel ausgetrieben. Und dadurch zeigte er sich, dass Gott mit ihm war, durch den Geist, den er ihm gegeben hat. Auch im Alten Testament wurde schon mit Öl gesalbt. Zum Beispiel, oder das bekannteste Beispiel ist, als Samuel den David mit Öl salbte und der Heilige Geist auf David kam, damit er dann König von Israel werden konnte. Das ist 1. Samuel 16, 12 und 13. Da sandte er hin und ließ ihn holen, also der Samuel den David. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Also Samuel hatte auch das Öl benutzt, um letztendlich den Heiligen Geist auf David zu geben. Den Auftrag von unserem himmlischen Papa. Der hat gesagt, den habe ich erwählt, der ist der Richtige. Den salbst du jetzt mit diesem Öl. Ich weiß nicht wie, ich vermute mal, dass er das Öl einfach auf seinen Kopf geschüttet hat. Das war das, was Samuel tat im Glauben. Und Gott gab den Heiligen Geist auf David und er blieb auch auf David für diesen Dienst als König von Israel. Er wurde letztendlich getränkt mit dem Heiligen Geist. Und der Paulus fordert uns auf, im Epheser 5, 18, werdet voller Geist. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also nicht der Geist des Weines, wie es in der Werbung damals geheißen hat, sondern der Geist Gottes ist es, den wir brauchen, von dem wir getränkt werden sollen, mit dem wir voll werden sollen bis zum Überfluss. Und da berichtet die Bibel von einigen Männern, die voller Heiligen Geistes waren. Das ist auch interessant, weil wenn jemand voll Heiligen Geistes war, dann konnte das nicht irgendwie verborgen sein. Da war einfach was Geistliches dann auch los. Der erste war der Stephanus, Apostelgeschichte 6, 5. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und so weiter und die ganzen Diakone. Aber vom Stephanus heißt es, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Stephanus tat eben auch viele große Zeichen und Wunder unter dem Volk. Steht auch in der Apostelgeschichte. Selbst als er gesteinigt wurde, heißt es noch einmal in der Bibel, dass er voll Heiligen Geistes war. Ich lese mal vor, Apostelgeschichte 7, 55. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Also der Himmel hat sich für ihn schon aufgemacht, die Himmelswelt, die geistliche Welt, und er konnte schon hineinschauen, kurz bevor dass er dann auch starb. Er ging nach Hause. Ich glaube, dass er in dem Moment das ganze Schlimme rundherum schon gar nicht mehr wahrgenommen hat. Er ging direkt in den Himmel zu Jesus, weil wir sitzen ja mit Jesus zur Rechten des Vaters. Der nächste Kandidat voll Heiligen Geistes ist Barnabas, Apostelgeschichte 11, 24. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Barnabas war evangelistisch unterwegs und er war nicht halb voll oder bodenbedeckt voll Heiligen Geistes, sondern er war wirklich voll und man sieht, seine Rede hatte Sinn oder hat was bewirkt. Eine zahlreiche Menge hat sich bekehrt, wurde hinzugetan zur Gemeinde. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, die beweist, dass man nicht bloß einmal mit Heiligen Geist erfüllt werden kann, sondern immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt werden kann. Also getauft kannst du einmal werden. Das ist das erste Mal, wenn du den Heiligen Geist empfängst. Aber immer wieder neu erfüllt, neu getränkt werden, das ist normal und das soll sogar so sein. In dem Fall waren es Paulus und Barnabas. Sie haben das Evangelium verkündet. In dem Fall wurden sie aber aus der Stadt gejagt. Und dann heißt es, die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Also sie haben sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen, sie haben den Stab von ihren Füßen geschüttelt und sind aus der Stadt gegangen. Und was hat der Herr getan? Er hat sie einfach ganz neu mit Heiligen Geist und mit Freude erfüllt. Damit sie jetzt nicht betrübt seien und traurig, weil die haben sich nicht bekehrt, die haben dieses Evangelium, das wunderbare, schöne Evangelium abgelehnt. Also könnte auch mal frustrierend sein, oder? Wenn keiner was wissen will von diesem Jesus. Aber der Vater hat einfach ganz neu den Heiligen Geist auf sie ausgegossen und sie wurden erfüllt. Und da kam auch gleich eine Frucht des Geistes hervor. In dem Fall war es die Freude. Weil wir wissen ja, dass der Geist bestimmte Früchte bringt. Und wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann werden auch diese Früchte hervorkommen. Ob das nun Liebe ist, Freude oder Friede oder Langmut und Sanftmut und Geduld und so weiter, dann brauchst du das nicht irgendwie aus dir rausquetschen, sondern dann ist diese Frucht einfach. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Eine frische Salbung hat es der Kenneth Hagin einmal genannt in seinem Buchtitel. Eine frische Salbung bekommen. Eben Salbung mit Öl salben, Heiliger Geist. Das hängt eigentlich alles zusammen. Denk an den Blumentopf, wenn die Erde trocken ist, dann muss sie wieder neu gegossen werden, sonst verwelkt die Blume. Und du sollst auch du nicht verwelken, sondern immer wieder getränkt werden mit dem Heiligen Geist. Und tun tut es letztendlich der Herr selber, der gibt immer wieder die neue Füllung. Und du kannst ihn bitten darum und natürlich auch, wo die Bibel Anweisungen gibt, wenn man voll Heiligen Geistes wird, in Sprachen reden, sich neu zu erbauen oder eben Lobpreis zu singen, in die Gemeinschaft mit dem Herrn zu kommen, dann fängt es einfach wieder an zu fließen und du wirst voll und voller und voller und überfließend. Und dann fließen auch wieder Ströme lebendigen Wassers und dann kommen auch die Früchte des Geistes hervor. Auch wenn der Umstand vielleicht nicht so toll ist, wirst du trotzdem mit Freude und mit Frieden und mit verschiedenen Dingen, eben was notwendig ist, erfüllt sein können. Wenn ein Christ voll Heiligen Geistes ist, dann hat es auch übernatürliche Auswirkungen. Denn wir sind ja nicht Heiliggeistträger in einem Backel, das man ja nicht aufmacht, sondern wir sollen den Heiligen Geist, der soll ja gesehen werden und er wird gesehen, wenn er da ist, in seiner Fülle. Und es werden nach und nach Zeichen, Wunder, Segnungen, Freisetzungen geschehen. Es kann aber auch passieren, dass Gericht kommt. Aber keine Angst, nicht auf dir, weil der Vater gibt dir nicht den Heiligen Geist, damit er dich ins Gericht bringt. Aber ich lese mal ein Beispiel vor, das ist sehr interessant. Es passiert einfach was Übernatürliches, wenn jemand voll Heiligen Geistes ist. Apostelgeschichte 13, Abvers 8. Elimas heißt er, der Zauberer. So wird sein Name übersetzt. Er widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Also der Paulus, glaube ich war es, er wollte den Prokonsul zu Jesus führen und der Zauberer, der wollte das verhindern. Dann ist der Saulus, der auch Paulus heißt, heißt hier weiter, er blickte mit Heiligen Geist erfüllt fest auf ihn. Ich glaube, dass er ein bisschen sauer war. Das war der berühmte heilige Zorn, wenn es den überhaupt gibt. Und er sprach, o du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, brutal, wie er den angefangen hat, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Also der Zauberer Elimas, dem hat der Herr ein bisschen eingeheizt. Und der Paulus, voll Heiligen Geistes, steht extra da, blickte fest auf ihn und dann hat er so richtig geschimpft. O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, also es ist hart, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, wenn du nicht aufhörst, sozusagen. Und er sah im Geist, dass die Hand des Herrn bereits auf dem Zauberer war und die Hand des Herrn, letztendlich ist es auch der Heilige Geist, weil der Heilige Geist die Hand des Herrn ist, hat ihn mit Blindheit geschlagen. Also er konnte, also es war nicht bloß eine geistliche Blindheit, es war schon eine richtige Blindheit. Er konnte eine Zeit lang die Sonne nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn. Und er tappte umher. Da ist er wahrscheinlich dann schon langsam kleinlaut geworden. Also man könnte fast amüsiert sein über diese Geschichte. Auch diese Auswirkungen kannst du haben, wenn du wirklich voll Geistes bist. Denn wenn du voll Geistes bist, hast du auch viel leichter die Möglichkeit zu sehen, was Gott gerade tut, was im Geist gerade von sich geht. Und das ist eigentlich ganz wichtig für uns Christen, dass wir geistlich hören und sehen können. Soll man auch, darum sagt der Jesus, jetzt seid ihr das Licht der Welt. Und wenn wir Licht sind und aber nichts sehen und nichts mitkriegen, dann ist es eigentlich nicht so optimal. Also ist es existenziell wichtig für einen Christen, voll und voller und ganz voll mit Geist zu werden, getränkt zu sein. Jetzt stellt sich dann die Frage, wo sollen die Christen nun voll Geistes sein? Das ist eine blöde Frage vielleicht, aber die stellt sich eigentlich irgendwo. Soll jetzt der Christ im Geist voll Geistes sein oder soll die Seele voll Geistes sein oder im Herzen voll Geistes sein, wie manche sagen, oder soll der Körper, der Leib voll Geistes sein? Das ist jetzt die Gretchenfrage und die müssen wir uns einmal noch genauer anschauen. Und das ist dann das Thema vom nächsten Mal. Wo sollen wir voll Geistes sein? Weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist für uns, das zu wissen, damit wir auch tatsächlich richtig voll Geistes werden können. Und dass tatsächlich Ströme lebendigen Wassers fließen. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Also, dass im Geist voll Geistes werden sollst oder bist, ist eigentlich ganz logisch, weil dein Geist ja Geist ist. Aber wie sieht es mit dem Leib zum Beispiel aus? Soll auch der Leib voll Geistes sein? Kannst du auch schon mal drüber nachdenken, was du meinst, oder in der Bibel nachschauen, was du darüber findest. Und dann schauen wir uns das einmal an, weil wir wollen auch voll Geistes und voll Glaubens sein und voll übernatürlichen Dingen. Gut, das war's jetzt für heute. Dann schauen wir, ob ich bis zum nächsten Mal soweit bin.